Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Gleich geht's bei uns um die witzigsten Romane der Welt, wenn das mal keine Ansage ist. Geschrieben hat sie die Britin Ivy Compton-Burnett, zumindest sagt das der österreichische Schriftsteller Clemens J. Setz. Jetzt ist einer ihrer Romane auf Deutsch erschienen, Ein Haus und seine Hüter. Und Clemens Setz wird uns gleich verraten, warum er so viel von seiner hier wenig bekannten Kollegin hält.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Clemens Setz, ich bin Schriftsteller. Mein letztes Buch handelte von Plansprachen. Und ein Buch und eine Autorin, die ich vorstellen möchte, ist A House and Its Head von Ivy Compton-Burnett. Und sie ist eine vollkommen singuläre Erscheinung in der gesamten Weltliteratur. Der Name ist mir zuerst untergekommen mal bei einem Interview. Und das habe ich zufällig angehört. Und da war so eine ganz seltsame Stimme einer alten Frau, die sagte, "Sometimes a face comes in the fire and it will suggest a novel." Also manchmal sieht sie Gesichter im Kaminfeuer und die suggerieren ihr eine Romanhandlung. Und ich dachte, ach, das ist aber interessant. Was sind das für Romane, die von fratzenhaften Gesichtern im Kaminfeuer suggeriert werden. Und man denkt, man liest einfach Geschichten über Leute in langweiligen Landhäusern, die einander aus irgendeinem Grund nicht ausstehen können und sehr, sehr viele Dialoge miteinander führen. Aber wenn man dann 80, 100 Seiten mal hat, ist man vollkommen in einem Wirbel von fast unaushaltbarer Perversität, Hinterhältigkeit, Poesie und auch dem Glühen einer fast überirdischen, mitleidigen Güte, die trotzdem über allem sichtbar ist. Ich habe einen Sommer in Erinnerung, wo ich fast nur Ivy Compton-Burnett gelesen habe und festgestellt habe, dass sie die heimliche Lieblingsautorin von ganz vielen Menschen war, aber also was ist Susan Sontag und Harold Brodkey und so weiter. Aber ich war vollkommen wie vom Blitz berührt, Ivy Compton-Burnett, was immer man findet, was immer gerade lieferbar ist, die Verlagswelt war nicht immer gut zu ihr, aber sie ist ein einzigartiges Genie. Ich würde sagen, jedes Buch lohnt sich. Aber das Beste meiner Erinnerung war A House and Its Head.
Und genau dieses Buch von Ivy Compton-Burnett ist jetzt auch tatsächlich auf Deutsch erschienen unter dem Titel Ein Haus und seine Hüter. Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen, Clemens Setz.
Guten Morgen.
Ich fand gerade ganz schön dieses Bild, was Sie verwendet haben, dass Sie da in diesem BBC-Interview erzählt hat, dass sie so Gesichter im Feuer sieht, die ihr einen Roman einflüstern. Da habe ich mich gefragt, ob Sie da gedacht haben, sowas hätte ich auch gern oder wer flüstert Ihnen Ihre Romane ein?
Ja, sowas Produktives wie ein Kaminfeuer, in dem sich Gesichter bilden, habe ich tatsächlich nicht. Ja. Und ich habe vermutlich, man braucht ja zwei Dinge, man braucht das Kaminfeuer und den Verstand oder das Bewusstsein dieser ungewöhnlichen Person. Und auch den habe ich nicht. Aber ich wünschte
sehr
mir
bescheiden.
Beides. Ja, ja, ich glaube, das kann man schon sagen. So eine extreme Figur ist selten.
Wie sind Sie damals eigentlich dazu gekommen, sich so ein BBC-Radio-Interview aus den 60er Jahren anzuhören? Stöbern Sie gerne in so alten Archiven?
Ja, tatsächlich. Ja. Das war, glaube ich, wirklich so eine ein Zufall, man klickt es einfach mal an. Das habe ich früher viel gemacht. Ja. Es gibt nämlich so sehr freundliche Menschen, die manchmal wirklich so ganze Archive von Begegnungen mit eben das, was mich besonders interessiert hat, immer schon so Autorinnen und so, einfach hochgeladen haben. Jetzt verschwinden die auch immer mehr oder werden dann so klassifiziert oder man muss ein bisschen was zahlen dafür, dass man Zugang hat. Aber immer wieder erscheinen so Writer-Interview-Archive und ich hörte mir früher das zum Beispiel sehr gern an. Jetzt nicht mehr so, glaube ich.
Und wir haben ja gerade in diesem kleinen Buch meines Lebens, das Sie damals mit uns aufgenommen haben, als Sie mit Ihrem eigenen Buch hier zu Gast waren, da sind Sie ja so begeistert von dieser Ivy Compton-Burnett und sagen zum Beispiel, sie ist eine vollkommen singuläre Erscheinung. Was macht sie so einzigartig?
Ja, sie hat, glaube ich, Schranken, ihr fehlen gewisse Schranken, die fast alle anderen zu haben scheinen. Sie hat Sachen, also Regelverletzungen gleich am Anfang. Man sagt immer, show, don't tell. Diese Figuren, they only tell. Also es gibt nur Sprache. Dann hat sie auch überhaupt kein Problem damit, alle wahrheitsgemäß sprechen zu lassen, was ja auch sonst wie eine grobe Regelverletzung ja auch der Wahrscheinlichkeit überhaupt erscheint. Menschen sprechen denn auch verlogen oder sprechen auch höflich und in Andeutungen oder stammeln und so. Das ist eher der wahrscheinliche Fall. Das heißt, sie hat Sachen, die sonst eigentlich eher in so Dingen wie South Park oder The Simpsons oder so, wie die Leute da sprechen. Und das erscheint uns mit Recht dann eher weltfern, cartoonhaft, überzeichnet, satirisch, extrem satirisch, ja. Hat die einfach transferiert, als wäre es tatsächlich das Normale, das Alltägliche. Und so gekleidet auch in so eine, ja, englische, spätviktorianisch oder Edwardian, eigentlich so eine Gesellschaft von ein bisschen Verfall, Landadel, Menschen, die ja jahrzehntelang miteinander nur zu tun haben. Das hat sie da rein transferiert und es ist eine so explosive Mischung, die es eigentlich sonst nirgends gibt. Und der Effekt ist einer, der eben eher erinnert an ganz moderne, revolutionär neue Erzählarten, wie zum Beispiel Beckett oder manches auch von Virginia Woolf, die auch gesagt hat, ich bin nur auf eine einzige Person auf Erden neidisch, Ivy Compton Burnett.
Das finde ich interessant, weil ich finde jetzt, wenn man es liest, ist es schon auch ein bisschen nervig mit diesen ständigen Dialogen. Das wirkt ja mehr wie ein Theaterstück eigentlich. Also, und ich habe da gedacht, wenn man so eher identifikatorisch liest, dann kann einem das eben auch schon ganz schön anstrengen. Ist das ein Grund vielleicht, warum so viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller sie toll finden, weil man eher ein Leser sein muss, der sich für die Machart von Texten auch begeistern kann?
Ist sie ein Writer? Ich glaube gar nicht so sehr. Es ist sicher eine Frage des Geschmacks. Also ich meine auch sowas wie Beckett ist sicher, das kann man mögen oder kann man nicht mögen. Glaube ich, das ist okay. Wenn man nicht gern Romane hat, die nur aus Dialogen bestehen, ja, dann wird zum Beispiel Henry Green oder Ivy Compton Burnett sicher abstoßend sein, wenn man gern in die Tiefe gehende Beschreibungen hat. Es ist aber einfach auch vielleicht eine Frage der Weltsicht wirklich oder der Menschen, des Menschenbildes, das man hat. Wenn man einmal durch eine Phase extremster Misanthropie gegangen ist, aber nun wieder zurückgefunden hat in die Menschheit, das gibt es ja manchmal, nicht bei allen, aber manchmal gibt es das, dann glaube ich, ist so eine Welt, wie sie zeigt, sehr interessant zu sehen, sehr mit vielen Reichtümern versehen. Wenn man zum Beispiel aber immer schon ein starkes Grundvertrauen in die Verlässlichkeit, die Loyalität und die Güte der Menschen hatte und das auch nicht unbedingt durchgeschüttelt haben möchte von der Lektüre, dann ist das, glaube ich, eine ziemlich seltsame, fremde, groteske Welt, die einen nichts mit einem selber zu tun hat. Also vielleicht sind einfach ja, die Zugänge verschieden. Ja, so ist es.
Und spiegelt denn eigentlich die Art zu schreiben und die Themen von Ivy Compton Burnett auch ihre Person so ein bisschen? Denn ich nehme mal an, wenn Sie alles in einem Sommer verschlungen haben von ihr, dass Sie auch ein bisschen recherchiert haben. Was war denn das eigentlich für eine Autorin? Die Frage gebe ich Ihnen mal weiter. Wir kennen die ja kaum.
Ja, sie ist auch selber überzeugt gewesen, dass ihr Leben keine Rolle spielt. Nicht jetzt im buchstäblichen Sinn, sie hat es ja gelebt und instand gehalten. Aber sie war eine extrem private Person und war, glaube ich, auch nicht davon überzeugt, dass Dinge, die in ihrer Kindheit passiert sind, da gibt es einige ziemlich starke Tragödien, so ein Doppelselbstmord von Geschwistern und solche Sachen, dass das irgendeine Rolle dann später spielen durfte. Alle Kategorien, die wir so besonders heute auf Biografien geben, zum Beispiel sehr gern haben wir immer über, oh, jemand war geheim homosexuell und hat das dann so gelebt. Und so, das sind Geschichten, die wir gern hören heute. Wir fühlen uns da irgendwie geborgen in solchen Erzählungen über jemand hatte ein Geheimnis und wir aus der klüger gewordenen späteren Zeit sehen das jetzt viel besser, als die Person selber es leben konnte und haben Mitleid mit den damals noch bestehenden Schranken und so weiter. Solche Kategorien passen zum Beispiel bei ihr überhaupt nicht. Sie hatte zwar, man kann sagen, sie war queer, sie war vielleicht nicht, sie war asexuell, alle diese Kategorien gleiten sofort ab und werden gegenstandslos. Das finde ich auch immer sehr gesund und angenehm und imponierend. Also wenn ein Leben so gelebt wird, dass spätere Kategorien relativ langweilig und kraftlos werden. Das hat sie nicht absichtlich so gemacht, sie war einfach so.
Ist denn jetzt dieses auf Deutsch von Gregor Henz übersetzte Buch Ein Haus und seine Hüter, finden Sie, das ist ein guter Einstieg, wenn man sie jetzt, was ja vielen hier so geht, noch gar nicht kennt, ist das das perfekte Einstiegsbuch, um sich auch für Ivy Compton-Burnett begeistern zu können?
Ja, ich glaube schon. Es ist das berühmteste, auch auf Englisch, glaube ich, oder am meisten, oder immer wieder, ich glaube, es ist das, was am häufigsten wieder aufgelegt wurde. Inzwischen denke ich, es ist vielleicht, damals habe ich gesagt, das ist das Beste. Ich habe dann mir lange Zeit so ein paar auch aufgespart und die habe ich dann später gelesen. Ich würde inzwischen sagen, Darkness and Day und The Present and the Past sind noch besser als das Buch. Aber es ist so das erste Buch, glaube ich, von ihren Romanen, wo sie so ganz zu sich findet. Das gibt es ja auch so eine Reife oder so ein gewisses, das ist der Stil und der bleibt dann bei ihr auch sehr klar bestehen. Darin war alles möglich für sie, was sie wollte. Ähnlich wie zum Beispiel Elfriede Jelinek, die hatte sehr stark experimentelle frühe Erzählwerke und dann gibt es so ein Werk, wo das alles ein bisschen so einrastet und dann sehr, sehr stark bleibt auch ein oder Thomas Bernhard auch. Ne? Das sind also Leute, die so zu sich finden. Nicht alle haben sowas. Viele Menschen schreiben auch dann ganz verschiedene Bücher, verwandeln sich immer neu. Aber bei ihr ist das geblieben, so der große Ivy Compton-Burnett-Stil. Und das ist das erste Buch, das passt dann, glaube ich, schon als Einstieg. Und es ist auch wirklich sehr unterhaltsam. Sie hat manche Bücher, die ein bisschen düsterer noch sind, noch hoffnungsloser, vielleicht mit weniger so Situationskomik. Ja.
Ich kenne jetzt nur dieses eine Buch von ihr, nicht so viele wie Sie gelesen haben, aber ich kenne sehr viele Bücher von Ihnen, Clemens Setz, und dachte so, das ist ja so was ganz anderes als Ihre Arbeit. Ist das trotzdem, hat sie trotzdem was, worauf Sie irgendwie ein bisschen neidisch sind, wo Sie denken, ah, das würde ich mir auch gern aneignen?
Oh Gott, ja, also ich bin viel feiger als Ivy Compton-Burnett. Sie ist natürlich auf der Mutigkeitsskala ganz weit oben. Da gibt es selten so Vorbilder. Aber ich bin sehr angepasst und konventionell und ängstlich auch. Und ich meine, und politisch korrekt und ja, einfach rundum feig, verglichen mit ihr. Verglichen auch wahrscheinlich mit einigen Leuten. Und das finde ich immer sehr unangenehm und möchte es irgendwie wegkriegen. Und kommt auch, langsam wird es, glaube ich, auch ein bisschen was, glaube ich. Also es ist nicht so ganz ohne Fortschritt. Aber ja, die eigenen Trägheiten, die man so bei sich selber wahrnimmt, die vielleicht jetzt gar nicht die große Rolle für die Leserschaft spielen oder Leute, die das zum ersten Mal anschauen, die werden schon sehr groß im Vergleich zu einer so frei agierenden Person. Frei, aber auch in ihrem Mini-Kosmos auch. Das ist, vielleicht braucht es auch sowas, um so eine totale Freiheit zu haben. So wie Harold Brodke, den ich auch erwähne, der auch sich so eine Sache erwählt hat, ein Ding. Oder Uwe Jonsson. Nur immer einen einzigen Roman geschrieben im ganzen Leben im Grunde. Nur über diese eine Familie oder diese Community da in diesem mecklenburgischen Dorf und nichts anderes. Und da entstehen dann die riesigen inneren Reiche und das kann ich nicht. Das habe ich nicht. Das ist also mir nicht gegeben, würde es mir aber wünschen. Und es ist gut, dass ich so ein Vorbild immer dann vor mir schweben habe, weil ich weiß, wo man hin will. So ein bisschen ein Navigationssternpunkt oder so. Sonst aber, ich habe es nie versucht zu imitieren, witzigerweise. Es ist, glaube ich, ziemlich, wenn man, es ist so klar da, es ist die Dialogkunst vor allem. Man sieht, wie es gemacht ist, es funktioniert wunderbar. So wie bei Harold Pinter auch. Man weiß, aha, das ist dieses Pintereske. Jetzt macht er hier diesen Gag, den hat er sich, oder Ion Fosse oder so. Man weiß, wie die Dinge funktionieren. Man kann sie deswegen aber nicht imitieren. Sie werden sofort lächerlich, wenn man sie imitiert. Das ist witzig. Ne? Das ist anders als bei Musik oder so, wo man lernt, aha, so macht der Komponist das so und dann kann man das imitieren. Das klingt auch ähnlich dann. Es funktioniert in der Literatur nicht.
Aber könnten Sie sich vorstellen, weil Sie übersetzen ja auch immer wieder aus dem Englischen, gleich im Frühjahr erscheint auch ein Roman von Zach Williams, den Sie übersetzt haben. Wäre das nicht auch jetzt, wo Ivy Compton-Burnett entdeckt wird hier, dass Sie sich da auch mal ranmachen?
Ja, der Verlag hat mich auch gefragt, ob ich das übersetze. Ich konnte das einfach nur aus Termingründen damals nicht, würde aber sehr gern jetzt und auch alle folgenden. Also ich würde es gern probieren. Aber man muss sagen, ich weiß nicht, ob ich es so gut kann wie Gregor Henz. Das ist echt vorzüglich übersetzt.
Na, wir schauen es uns an.
Man muss, ja,
wenn genau. Sie es dann gemacht also, haben.
Ich fand es wirklich fantastisch übersetzt. Es ist schwierig, weil es ist ein Sprachregister, das nicht so im Deutschen existiert. Also das ist schon auch ein bisschen in der Zeit und in dem. Es gibt aber einige alte deutsche Übersetzungen, die das auch ganz gut machen, glaube ich. Die sind aber sehr lang schon vergriffen. Aber ja, also es ist sicher ein großer Wunsch von mir, da mehr zu übersetzen von ihr.
Na, dann kommt schön, jetzt bestimmt gleich der Anruf vom Verlag und wird nachgefragt.
Wunderbar wäre das. Ja.
Clemens Setz, vielen Dank für dieses Gespräch zur Ivy Compton-Burnett. Dankeschön, alles Gute nach Wien.
Dankeschön, Ihnen auch.
Und die deutsche Übersetzung des Romans Ein Haus und seine Hüte hat Gregor Henz vorgenommen. Erschienen ist das Buch in einer gebundenen Ausgabe in der anderen Bibliothek für 48 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Als Forscher, Händler, Missionare oder Arbeitssuchende hat's Deutsche seit Jahrhunderten in die Welt hinausgezogen. Und wie sie dann dort, wo sie hingegangen sind, lebten, in Australien, Brasilien oder den USA, und wie sie die dortige Kultur prägten, darum geht's im neuen Buch des britischen Historikers David Blackburn. Die Deutschen in der Welt heißt es, und Edelgard Abenstein hat dieses tausendseitige Werk für uns gelesen. Frau Abenstein, David Blackburn, der hat sich ja schon in anderen Büchern sehr mit der deutschen Geschichte beschäftigt, ist ein richtiger Experte dafür. Was ist das diesmal für eine Perspektive, die er da einnimmt?
David Blackburn, wenn man ihn kennt, weiß, dass er immer für Überraschungen gut ist. Er hat sich schon mal vor einigen Jahren mit der deutschen Fachwelt angelegt und hat sich da einen Ruf erarbeitet, den er sowieso in Harvard schon mal vorbereitet hat. Weil er die Sonderwegsthese in Frage gestellt hat, der damals viele seiner Kollegen anhing, die da hieß, Deutschland mit Demokratiedefizit, weil verspätete Nation, mündet lückenlos in den Nationalsozialismus. Heute hängt dieser Theorie kaum einer mehr an, dieser genannten Kollegen. Also, er hat damit schon mal ein Zeichen gesetzt. Im jetzigen Buch schlägt er den Bogen sehr weit. Über 600 Jahre behandelt er da, zeitlich gesehen. Es geht los mit dem Reich Karls des Fünften und endet in der Gegenwart, also im Ukraine-Krieg. Und räumlich gesehen umspannt es die ganze Welt. Er untersucht, es ist sein Interesse, die Spuren, die Deutsche hinterlassen haben auf der Welt. Das sind gute und böse Spuren, naturgemäß. Und er verfolgt dabei von Anfang an die Deutschen, was sie taten. Also sie haben sich als Söldner verdungen, um mit den Konquistadoren in die neue Welt zu ziehen. Sie waren Kanoniere, sie waren sehr berühmt als Kanoniere. Man sprach bewundernd von den Bombardiers aus Deutschland, in Spanien und in Portugal. Und auch ihre Bergwerkstechnik war legendär damals. Man kennt das aus der Literatur von Novalis und so weiter. Man engagierte Deutsche sehr gerne. Das war das eine Motiv. Das andere war das Motiv, das die Leute selber mitbrachten. Also sie waren zum Teil aus materieller Not dazu gezwungen. Sie gingen in andere Länder, zum Beispiel in die Niederlande, weil dort Fachkräftemangel herrschte. Wir kennen das Wort, das ist damals offenbar schon kursiert, war ja ein kleines Land. Und dann zogen sie eben in die Welt und haben sich dort als Siedler niedergelassen. Viele sind schrecklich umgekommen natürlich. Manche haben auch, das sollte man auch nicht leugnen, schon damals am Sklavenhandel teilgehabt. Also, es ist eine globale Geschichte, die er vor uns ausbreitet.
Das klingt ja nach unglaublich viel Stoff, wenn Sie sagen 600 Jahre und die ganze Welt im Blick. Wie baut er das denn auf? Wie kriegt er denn da eine Struktur rein?
Also, das ist sehr interessant. Er blendet, sagen wir mal, für die erste Hälfte des Buches tatsächlich die große Politik sehr stark aus und guckt nach unten. Also, welche Leute waren das, die da mitgezogen sind? Wer waren die? Warum sind sie überhaupt dahin gezogen? Wir haben das jetzt schon gehört. Aber er ist ein wirklich wunderbarer Erzähler, muss man sagen, sodass man immer wieder am Ball bleibt, ohne dass man das Schrecknis, was dieses große Buch ja manchmal, wenn man es in Händen hält, einem bedeutet, dass man das gut durchsteht.
Das heißt, er erzählt quasi so Geschichte von unten, sagen Sie, anhand von Einzelschicksalen, und ordnet er das dann auch noch ein oder bewertet er das, was er da beschreibt?
Also er hat spannende Quellen gefunden, das ist ganz klar, und er arbeitet in Archiven, das gehört sich für einen Historiker so. Und man wird konfrontiert mit einer ganzen Reihe unbekannter Namen, das ist klar, und das sind die tollen Ego-Dokumente, von denen die Geschichtswissenschaft neuerdings spricht. Es gibt natürlich auch Prominenz. Es gibt die großen Forschungsreisenden, es gibt Alexander von Humboldt und Adelbert von Chamisso und so weiter, die wir alle kennen, Georg Forster. Auch die werden behandelt. Auch Goethe kommt vor mit seinem Begriff der Weltliteratur natürlich, der einerseits dazu gedacht war, kosmopolitisch die deutsche Literatur einzufädeln, also dass die Deutschen eben lernen sollten von anderen. Und andererseits wollte man wettbewerbsfähig sein als Deutscher, wo die französische Literatur ja doch so also dominant war. Dieses alles macht er auf eine, wie ich finde, doch manchmal unübersichtliche Weise. Das ist ganz klar, das ist eine ungeheure Stofffülle. Aber er ist auch jemand, der einen optimistischen Blick auf die Deutschen hat. Das finde ich ganz interessant. In der zweiten Hälfte seines Buches geht er in Riesenschritten voran. Da kriegen wir die Kolonialismusgeschichte vorgeführt, die nahtlos in den Ersten Weltkrieg einmündet. So ungefähr dann Nationalsozialismus und wie gesagt, bis in die Gegenwart führt er uns. Er ist ein Optimist in Bezug auf die Deutschen und er sagt, das finde ich interessant, Menschen seien lernfähig, egal welcher Prominenz, egal welcher nationalen Zugehörigkeit, und sie lernen eben aus Katastrophen, auch wenn sie mal politisch kurzsichtig und hybrid waren, wie das bei den Deutschen ja bekannt ist. Und so stellt er den Deutschen letztlich ein gutes Zeugnis aus, was für Deutschland, das ja derzeit in der Kolonialdebatte nicht immer den besten Stand hat, doch irgendwie ein schönes Ergebnis ist.
Edelgard Abenstein war das über das neue Buch des britischen Historikers David Blackburn, Die Deutschen in der Welt, Siedler, Händler, Philosophen, eine globale Geschichte vom Mittelalter bis heute. So ist der vollständige Titel. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Klaus-Dieter Schmidt und erschienen ist es bei DVA. 1008 Seiten kosten 42 Euro. Sinnlich, musikalisch und experimentierfreudig, das sind die Romane und Essays der argentinischen Schriftstellerin Maria Negroni. Sie gilt seit Jahrzehnten als eine der außergewöhnlichsten lateinamerikanischen Autorinnen. Die 73-Jährige ist zurzeit Gast des DAAD-Künstlerprogramms in Berlin und sie hat aus einem ihrer vielleicht persönlichsten Bücher gelesen. Viktoria Eglau war dabei und hat auch mit der Autorin über ihr Leben und Schreiben gesprochen.
Ich war die älteste Tochter. Ich genoss das Privileg, ihre ganze Aufmerksamkeit für mich allein zu haben. Meine Mutter und ihre Gesetzestafeln. Ihr Charakter und Aussehen, ihre Art, mit einem Sprung zu meinem Aszendenten, meinem dominanten Mond zu werden.
Bei einer Veranstaltung im Berliner Instituto Cervantes hört Maria Negroni gebannt zu, wie der Übersetzer Udo Cavassa eine Passage aus ihrem Buch El Corazón del Daño vorliest. Die zierliche Frau mit dem dunkelblonden, schulterlangen Haar hat mehr als 2 Dutzend Bücher auf Spanisch veröffentlicht, aber keines davon ist bislang auf Deutsch erschienen. Die Lesung auf Deutsch bewegt Negroni sichtlich. Dann liest sie selbst.
En la casa de la infancia no hay libros. Patines hay bicicletas.
El Corazón del Daño, 2021 erschienen, könnte man mit Das Herz des Schadens übersetzen. Es ist vielleicht Negronis persönlichstes Werk und handelt von der komplexen, konfliktreichen Beziehung zu ihrer Mutter, von den Erinnerungen an das bürgerliche Elternhaus.
Una mujer difícil y hermosa.
Eine schwierige und schöne Frau besetzt das Zentrum und den Umkreis dieses Hauses. Meine Mutter. Die inbrünstigste und schädlichste Beschäftigung meines Lebens.
Eine Beziehung geprägt von einem Bündel widersprüchlicher Gefühlslagen. Faszination und Obsession, Abhängigkeit, Konkurrenz und im Wechselspiel von extremer Nähe und Distanz. Maria Negroni begann ihr Buch nach dem Tod der Mutter und sie setzt sich darin auch mit der Muttersprache auseinander, im wörtlichen Sinn, der Sprache ihrer Mutter.
Meine Mutter hatte eine sehr eigenartige Sprache. Sie benutzte keine normale Sprache. Sie hatte ein ganz eigenes Vokabular. Ich habe das von ihr geerbt. Ich erfinde Wörter oder verdrehe die Syntax. Das habe ich von ihr.
Maria Negroni erzählt mir das in der großen Altbauwohnung in Berlin-Wilmersdorf, die ihr das DAAD-Künstlerprogramm zur Verfügung gestellt hat. Die Autorin ist dankbar für die Möglichkeit, in Ruhe zu schreiben und zugleich die Metropole zu entdecken. Berlin erinnert sie in seiner kulturellen Bedeutung an New York. Dort hat Negroni längere Zeit gelebt. An der Columbia University promovierte sie in den 80er Jahren in lateinamerikanischer Literatur. Zuvor hatte sie Jura in Buenos Aires studiert. Damals schrieb Negroni schon, aber mit Mitte 20 waren andere Dinge wichtiger, sagt sie heute. Wie viele junge Argentinierinnen und Argentinier in den 70er Jahren gehörte Maria Negroni damals einer linksrevolutionären Gruppe an.
Ich schrieb zwar Gedichte, aber das kam mir damals vor wie eine sehr bourgeoise Aktivität. Ich hatte andere Prioritäten. Ich wollte die Welt verändern. Dann kam die Diktatur. Heute sitze ich hier, aber ich könnte auch zu jenen gehören, die nicht mehr da sind.
Denn nachdem sich 1976 die Militärs in Argentinien an die Macht geputscht hatten, verschleppten und ermordeten sie Tausende von Menschen. Maria Negroni tauchte einige Jahre lang unter. Als 1983 die Diktatur zu Ende war, befand sie sich in einer tiefen Lebenskrise.
Ich wollte nicht mehr leben, nach allem, was passiert war, nach dem krachenden Scheitern unseres Projekts. Eine Freundin, die mir helfen wollte, sagte zu mir, aber du schreibst doch gern. Als ich damit wieder anfing, brach ein Damm und ich habe nie wieder zu schreiben aufgehört.
Maria Negronis Texte mit ihrer verknappten Sprache, ihrem ungewöhnlichen Vokabular und Satzbau sind herausfordernd. In El Corazón del Daño wechseln sich persönliche Erinnerungen mit Essay- und Lyrikpassagen ab. Strikte Genregrenzen interessieren die Autorin nicht. Ihr Buch ist auch eine Reflexion über ihren eigenen Werdegang als Schreibende. Und schließlich ein Buch über den Schmerz.
Literatur hat definitiv immer mit Schmerz zu tun. Im Allgemeinen ist Schreiben ein Prozess der Trauer. Nicht nur der Trauer über den Tod. Das Schreiben, die Kunst, ist ein Trost.
Sagt die argentinische Schriftstellerin Maria Negroni, die zurzeit in Berlin lebt, wo Viktoria Eklau sich mit ihr getroffen hat.
Der junge Schiffsmaschinist Holger Teschke ist 1978 unterwegs mit einem Fischkutter in der Nordsee. Als sich eine Silbermöwe auf der Räuchertonne des Kutters niederlässt, da will er eine schwere Sechskantmutter nach ihr werfen. Aber ein alter Fischer hindert ihn daran mit der Begründung, in jeder Möwe haust die Seele eines toten Seemanns. Mit diesem Seemannsaberglauben beginnt Holger Teschke sein Möwenbuch und er folgt der Spur von Möwen und Seelen eine ganze Weile. Das bringt ihn bis zum berühmten Gemälde Mönch am Meer von Caspar David Friedrich. Der Maler von der Ostsee hat erstaunlich wenige Seevögel gemalt, aber sein einsamer Mönch am Meer, der wird von Möwen umflogen, von Seelenvögeln in Teschkes Deutung. Dieses Buch ist in der exquisit gestalteten und illustrierten Reihe Naturkunden des Verlags Mattes und Seitz erschienen. Die ornithologische Seite, die darf bei so einer Naturkunde nicht fehlen. Teschke porträtiert einige der 55 Möwenarten unseres Planeten. Das geht von der vertrauten Lachmöwe bis zur großen Mantelmöwe mit ihren 160 cm Flügelspannweite. Das Buch erzählt von der Flugbalz der Möwen. Prahlflug, sagen die Ornithologen dazu. könnte auch bei Menschen passen. Bei den Silbermöwen hat das Weibchen die Initiative bei der Balz. Mit leise lockenden Rufen macht es das Männchen darauf aufmerksam, dass man jetzt mal zur Sache kommen könnte. Zur Wahrheit über die Möwen gehört aber auch, dass sie anderen Vögeln gerne die Beute abjagen, dass sie sogar fremde Küken fressen und dass sie arglosen Menschen in Hafenstädtchen die Fischbrötchen aus der Hand klauen. Interessant ist dabei, was für ausgeklügelte Jagdtaktiken manche Möwengruppen entwickelt haben fürs Fischbrötchen erbeuten. Holger Teschke lockt einen mit seinem eleganten und sanft-ironischen Erzählton auch hinein in seine eigene, erstaunliche Lebensgeschichte. Die hat immer wieder mit Möwen zu tun. Teschke kommt aus Sassnitz auf Rügen. Als er auf DDR-Fischkuttern zur See gefahren ist, da hat er Ausschau gehalten nach den Küsten des Westens. Er hat öfter überlegt, in einem norwegischen oder dänischen Hafen von Bord zu gehen und so die DDR zu verlassen. Das hat er nicht getan, aber mit Anfang 20 ist er vom Fischkutter ans Theater gewechselt und das gleich ans berühmte Berliner Ensemble. In der Bibliothek des Ostberliner Künstlerclubs Die Möwe hat er sich durch die internationale Dramatik gelesen, natürlich auch Anton Tschechows Möwendrama studiert. Aus dem Fischer ist ein Dramaturg und Regisseur und Schriftsteller geworden. Später hat er 10 Jahre in den USA gelebt und Möwen beobachtet, die den Walen vor der Küste von Cape Cod folgen. Neben dem Meer und den Möwen ist die Literatur die große Liebe des Holger Teschke. Das gibt seinem Buch eine verlockende Schlagseite. Er lässt die Möwen aus Herman Melvilles Moby-Dick-Roman vorbeifliegen und aus Möwengedichten von Christian Morgenstern bis Sarah Kirsch. Das Buch kann deshalb für viele genau das Richtige sein. Für passionierte Leserinnen und für Vogelfreunde, für Küstenwanderer und Seemannsgarnwickler und für die mit der großen Sehnsucht nach dem Meer.
Frank Meyer war das, mein Kollege hier aus der Lesart. Er hat ins 19. Fach unseres Adventskalenders eine Möwe flattern lassen und porträtiert hat diesen Vogel Holger Teschke. Erschienen ist das Buch in der Reihe Naturkunden beim Verlag Mattes und Seitz. Es hat 120 Seiten und kostet 22 Euro.